Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folgenreihe, die ich euch jetzt anbieten kann. Und zwar könnt ihr in den nächsten Folgen alle Forumsbeiträge, die ich als Moderator auf der XON 2017 in Stuttgart geführt habe, exklusiv hören. Bestimmt interessant für die, die da waren, die vielleicht da waren, aber was verpasst haben, die samstags da waren und wollen den Sonntag hören, vor allem für alle, die nicht da waren und reinhören wollen und nächstes Jahr dann kommen wollen, was ich euch sehr empfehlen kann, weil es wirklich eine ganz tolle Messe ist. Wir starten heute mit dem Gespräch, welches ich mit dem Björn Moschinski geführt habe, seines Zeichen absoluter Veganer, seit vielen Jahren Koch, er macht ganz viel mit Kindern, er macht ganz viel in Mensas. Darüber habe ich mit ihm am Samstag gesprochen und die Folge könnt ihr euch jetzt anhören. Natürlich freue ich mich, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes für mich dalasst. Gerne auch Feedback oder Kritik, was auch immer, was ihr euch wünscht, auf Lust auf Vegan auf Facebook. Da könnt ihr mich immer gut erreichen. Und natürlich www.lustaufvegan.de oder auch über Facebook könnt ihr mich auch gerne anfragen als Moderator, redaktioneller Mitarbeiter oder Journalist für eure veganen Veranstaltungen. Viel Spaß beim Hören.
So, starten wir zur nächsten Runde. Den jungen Mann neben mir muss ich zwar wahrscheinlich weniger vorstellen, aber herzlich willkommen, Björn Moschinski.
Vielen Dank.
Der, ja, auch oh Gott, bei dir kann man, ich weiß gar nicht, bei dir, wo man anfangen soll, weil du bist ja so vielseitig. Kochbuchautor, Koch, hast ganz viele Projekte am Start, bist ganz viel unterwegs als Coach, als Speaker und so weiter. Was mich mal interessieren würde, obwohl wir uns schon so oft getroffen haben, aber seit wann bist du eigentlich vegan?
Also jetzt seit knapp 23 Jahren. Also schon so, seit okay. Ja, schon seit Ewigkeiten. Und also für mich ist es eigentlich völlig normal geworden. Also ich bin länger vegan als unvegan und funktioniert wunderbar. Also ich denke, ich mache mir darüber gar keine Gedanken mehr. Ich weiß nicht, ja, Wie es bei euch noch ist. Also ich wache nicht früh auf und denke mir so, okay, ich bin vegan, sondern für mich ist es völlig normal geworden.
Ja, so ist es ja auch. Also viele denken ja immer, wir würden von 24 Stunden rumlaufen und jeden... Ja, wir haben schon gesagt, wir haben klar, eigentlich können wir wieder von der Bühne runtergehen und können die... Die Fanny heißt sie, gell?
Fanny, genau.
Fanny.
Ja. Also Fanny ist zum Beispiel auch ein veganer Hund. Also sie ist mit, auch können wir sie mal so ein bisschen eingehen. Das war auch eine ganz lustige Geschichte, wie ich zu ihr gekommen bin. Eigentlich wollte ich ja keine Hunde haben. Ich hatte eine Freundin, die hatte 2 Katzen. Dann haben wir uns getrennt und dann mit der neuen. Aber ich wollte eigentlich keine Hunde haben. Und dann habe ich einen Film gesehen. Und in dem Film ist auch ein englischer Springer Spaniel vorgekommen. Und das Geilste an dem Hund war, ich muss das bei Fanny noch trainieren, der konnte, also wenn er den Namen der Ex-Frau gehört hat, hat er gebellt. Das kann sie noch nicht, aber das kriege ich auch noch irgendwann hin. Dann hatte ich mit der Ines Krüger, das war die Chefin vom Tierheim in Berlin, hatte ich damals telefoniert, weil wir ein Event geplant haben. Und da meinte ich zu ihr, du Ines, wenn du irgendwie mal sowas in Springer Spaniel im Angebot hast, sagst mir Bescheid. Und sie meinte so, du, oh, das sind so spezielle Hunde und die kommen eigentlich nicht in den Tierschutz. Und ja, aufgelegt. 5 Minuten später schickte sie mir ein Foto von ihr. 9 Wochen alt, ist mit 4 Wochen im Tierheim Berlin abgegeben worden. Wir gehen davon aus, dass es eine polnische Qualzucht ist. Ja, und dann haben sie die 5 Wochen aufgepäppelt und dann meinte ich so, okay, nein, sie geht nicht in die Vermittlung. Und dann war sie bei mir gewesen und so wie sie jetzt euch gegenüber ist, war sie mir auch gegenüber. Also immer freundlich, immer komplett offen, verfressen, okay. Seitdem ist er eigentlich mein stetiger Begleiter oder meine stetige Begleiterin. Und ich habe mich damals ganz bewusst auch entschieden, sie vegan zu ernähren, weil ich halt viel darüber gelesen habe und muss ehrlich sagen, die beste Entscheidung ever. Also sie ist fit, sie ist agil, also macht wirklich alles, was sie möchte. Und ihr seht ja, sie hat auf jeden Fall Spaß und Lebensfreude, das, was uns Veganer ja auch auszeichnet.
Deswegen ist sie auch so nass auf das Gras wahrscheinlich.
Nein,
also, ja, das. Da müssen wir ja immer mit leben, ja. Wir essen ja nur Gras, Stein und Rinde. Ne?
Ich bin ja gerade heute aus Hamburg zurückgekommen, also das bedeutet, sie hat jetzt 6 Stunden Fahrt in den Knochen und ich glaube, das ist einfach für sie so ein bisschen Spaß und Freude, darauf jetzt was Weichem rumzuliegen und sie hat auch so ein bisschen Spaß vor anderen Leuten halt einen Kasper zu machen, wie es mir auch geht.
Ja.
Und das passt halt sehr gut.
Ich wollte gerade sagen, das passt ja ideal.
Ja, ja.
Ich meine, also kannst du überall mit hinnehmen. Im Übrigen bei der veganen Hundeernährung, ich kann da mal kurz auch sagen, als Diplom-Hundepsychologe, der ich ja auch bin in einem früheren Leben. Gerade so bei Auslandshunden ist das ein gutes Thema. Also ich habe ja auch immer Pflegehunde, ich habe immer einen festen Hund und habe meistens 1-2 Pflegehunde. Ich bin so ein typischer Pflegestellenversager. Ich habe die immer und dann kann ich sie doch nicht abgeben. Und dann sind sie doch bei mir. Und dann heißt es ja immer, das sind so Hunde aus Ungarn oder aus der Türkei, heißt es immer so, naja, der lebt noch so 6 Monate, vielleicht der hat noch ein schönes Leben bei dir. Meistens sind es dann 2-3 Jahre. Und da habe ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass gerade diese Hunde, die ja eben eigentlich ihr Leben lang auch von, ich sag jetzt mal, Abfall gelebt haben, wenn ich denen jetzt so eine 80% Fleischdose hinstelle, dann mache ich die kaputt. Also da habe ich auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass man die extrem gut wieder aufpäppeln kann und dann auch so Allergien an der Haut und so weiter. Also das lohnt sich mal zu probieren, kann ich bestätigen.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, das Gute ist auch, sie stinkt nicht. Also außer wenn sie sich mal... Ja, sie ist ein kleines Dreckschwein. Ich war jetzt gerade wieder in Berlin gewesen am Dienstag. Da gab es ein Streitgespräch, so hieß es, Beef mit den Veggies war das Thema gewesen. Das war ein neues Format, wollten die irgendwie ausprobieren. Und da haben die auf der einen Seite halt die Fleischesser, auf der anderen Seite die Vegetarier, Veganer und da gab es halt so bestimmte Klischees. Also der Event an sich war völlig daneben gewesen, weil...
Achso, das war keine Aufzeichnung für irgendwie Fernsehen, sondern nein. So ein Live auf der Bühne.
Okay. Es war live auf der Bühne, war moderiert, aber relativ semi-professionell, weil von der Moderation nicht, aber von dem ganzen Format, weil man kam da nicht zur Sprache. Also es wurde das komplette Publikum eingezogen und dann kam dann halt einfach nur so dumme Aussagen, wo ich dann immer gesagt habe, boah Leute, jetzt bitte nicht sowas auch noch. Also auf ganz niedrigem Niveau.
Und also Facebook Live quasi?
Oder schon ein bisschen besser produziert.
Nein, ich meine von den Kommentaren her.
Von den Kommentaren her.
Tatsächlich.
Es war wirklich so gewesen.
Ja. Also weil da hatten wir es heute Morgen von der BR ich auch, dass gesagt, wir eigentlich müsste man so Leute ja mal einladen, aber wenn du das jetzt so erzählst, ist es ja dann
das Problem ist, du kannst so eine Leute einladen, aber da ist die Energie auch komplett verloren. Also ich muss mich nicht mit jemandem unterhalten, wenn er sagt, vegan ist teuer, ja, und ihm dann mal hinterfrage und sage so, okay, wie denkst du denn, dass ein Kilo Rindfleisch nur 13 Euro kostet?
Ja.
Bist du dir wirklich sicher, dass das nur das Geld ist, was du an der Kasse bezahlst oder das, was hintenrum auch noch damit reinfließt? Und dann stehen sie erstmal da und überlegen. Und dann sage ich so, warum muss ich mich mit solchen Menschen beschäftigen?
Nein, also hast völlig richtig. Also ich bin jetzt so fast schon ein bisschen, was heißt geschockt, dass es dann live aber tatsächlich genauso ist. Also ich meine, ich denke mir immer so, weißt du, so Trolls, die das schreiben, so im stillen Kämmerlein, so eigentlich insgeheim müsste doch ja jeder wissen, wie es ist, aber dass dann die Leute tatsächlich das... sagen und ja offensichtlich dann auch meinen.
Ja, das ist ja, leider ist es ja so, dass die Leute es ja wirklich so meinen. Also das haben wir ja wirklich so bei den Fleischessern. Ich denke mal, ihr kennt das auch alle, dass ihr... Das ist so... egal. Das ist so schön, wenn ich eure Augen sehe, wie sie mal da runtergehen. Habe ich gar kein Problem damit, deine Bühne. Jetzt musst du bloß noch tanzen oder singen. Okay, das ist schon ein guter Move. Und das Problem ist halt, dass es eine gewisse Unwissenheit gibt. Also gerade bei den meisten Fleischessern, dass sie in dem Moment halt wirklich das glauben, was ihnen die Bild vorschreibt. Und das ist ja das Schöne dran. Das ist immer so das Beste, wenn Leute zu mir kommen und sagen so, ja, also wie machst du das denn mit den Vitaminen, die im Fleisch sind? Und dann gucke ich sie mal ganz groß euch an und sage so, welche Vitamine meint ihr denn? Ja, du weißt doch. Da meinte ich, ich weiß schon, aber du scheinbar nicht.
Ja.
Und das ist meist das Gespräch immer vorbei, weil das ist so diese Klischees, die erfüllt werden. Und wenn man die Klischees mal hinterfragt oder einfach mal um Fakten bittet, dann weiß man ganz genau, da kommen keine Fakten. Und deswegen mag ich so eine Formate absolut gar nicht. Also lieber spreche ich dann mit einem Profi, wo ich dann wirklich sage, also mit wem ich wirklich sehr, sehr gerne mal diskutieren würde. Ich weiß aber auch gar nicht, ob er das macht, weil er ja halt ein sehr belesener Mensch ist, mit Friedmann. Friedmann wäre für mich einer der wenigen Moderatoren, mit denen ich mal wirklich ein Gespräch führen würde, weil ich wüsste, dass der sich darauf richtig vorbereitet. Ja, wenn ich jetzt in diesem Beef mit Veggies schon vorgestellt werde, ja, und er hat ein Restaurant in Berlin, wo ich dann sage, ich habe seit 3 Jahren schon kein Restaurant mehr in Berlin, dann weiß ich, wie die...
Das ist schon mal schlecht vorbereitet.
Das ist sehr schlecht vorbereitet. Und das ist halt so der Punkt. Also es gibt wenige Menschen, mit denen ich wirklich diskutieren möchte, weil ich dann weiß, dass es auch wirklich einen Sinn hat. Also dass ich wirklich auch wirklich gefordert werde.
Das ist schön, ja. Wir haben uns ja schon öfters mal getroffen. Aber ich meine, du hast es eben schon angesprochen, so vegane Hundeernährung. Also ich kenne das aus meinem Umfeld, weil ich mich halt sehr in einem sehr großen Hundeumfeld bewege. Gerne mal so ein Reizthema, wo es immer schwierig wird. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so, ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren vegan, und aber Hunde habe ich irgendwie schon immer gerettet. Und ich denke mir natürlich heute auch so, klar, rettest du da die Hunde und dann isst du da die Schweinswurst beim Tierdings. Aber warum ist es so, dass halt so, also Hund, Katze und Hamster und Hase zu Hause, und dann hört es irgendwie auf. Aber so dann das Schwein oder die Kuh, warum sehen wir das so als Produkt? Also warum ist es so, wenn jemand irgendwo einen Hund schlägt, jetzt hier draußen regen sich 5 Millionen auf, aber dass irgendwie allein 6 Millionen Schweine jedes Jahr draufgehen, das ist normal. Was, woher kommt das? Was glaubst du, wenn du jetzt so drüber philosophierst?
Das hat ja nichts mit Glaube zu tun, das ist ja ein kulturelles Thema. Ja. Das ist ja unsere Kultur, es ist normal, dass wir halt bestimmte Tiere halt eben als Nutztiere ansehen, andere Tiere wiederum nicht. Es liegt auch ein kleines bisschen daran, dass wir wirklich halt das Ganze hinter verborgenen Türen machen. Also wenn wir das offiziell machen würden, wenn wir das sichtbar machen würden, glaube ich, würde die Zahl der Vegetarier und Veganer um einiges höher ausfallen, wenn die Menschen das bewusst wirklich machen würden. Es ist viel anerzogen, also es war bei mir auch so, ich meine, ich habe das auch von meiner Familie mitbekommen, dass es halt das Fleischessen normal war, es wurde nie hinterfragt, wurde auch nie gesagt, du pass mal auf, das, was du da jetzt isst, das war mal ein Lebewesen, geh mal respektvoll damit um, ja, sondern es war einfach ein Stück Fleisch und es war Nahrungsmittel, also wurde nie, und das ist bei den meisten Menschen, die Fleisch essen, es wird nie thematisiert, was war das denn nochmal, weil es ist sehr lustig, wenn ich mit Menschen rede, die sagen, sie essen bewusst Fleisch, dann hinterfrage ich immer, okay, bedeutet das denn in dem Moment, dass wenn du in das Stück Fleisch reinbeißt, dass du bewusst dir in dem Moment vorstellst, dass das eine Kuh, ein Schwein oder ein anderes Lebewesen war? Nein. Okay, aber wie kannst du dann von bewusster Ernährung reden? Weil das hat ja nichts mit Bewusstsein zu tun, wenn ich sage, das ist jetzt Fleisch und koppel das komplett vom Lebewesen ab. Und das ist halt antrainiert. Es ist antrainiert, wie eben auch alles mögliche andere antrainiert wird. Dass wir heute aktuell, dass die Kinder halt eben mit einem Laptop oder mit einem iPhone oder mit einem Handy besser klarkommen als die ältere Generation. Also das ist schon eine gewisse Sucht, die sich auch immer weiter etablieren wird. Und das ist halt eine anerzogene Thematik, dass Fleischessen komplett normal ist in unserer Gesellschaft. Und das wird nicht hinterfragt, also wenig hinterfragt. Und alles andere wird halt abgeschmettert, also aus meiner Sicht her. Kennt ihr den Bär? Also eins möchte ich noch mal ganz kurz loswerden. Gebt doch bitte mal dem Bär einen Riesenapplaus für diese wunderbare Messe. Und jetzt noch lauter für das gesamte Team, weil Bär alleine könnte das gar nicht hinbekommen, sondern dass das gesamte Team diese tolle Messe auf die Beine stellt.
Ich wollte nur kurz sagen, man spricht so ins Mikrofon. Dann hört nämlich da hinten auch jemand was und weißt du, als alter Rap-Manager ist es.
So? Hört ihr mich?
Besser.
Okay, danke dir, Bär. Aber ich bin generell immer sehr ruhig in meiner Redensweise, weißt du?
Du bist ja in dem Thema unterwegs. Also wenn wir jetzt gerade so mit Thema Kinderernährung, erzähl mal, du bist da ja, also in, wie gesagt, in vielfältigen Projekten. Wir reden noch über dieses Mensa-Projekt, was ich persönlich ja total cool finde, weil das mit der Vegan Taste Week zusammen ist. Aber du hast jetzt auch, also zum einen, ich glaube, das darf ich schon ein bisschen verraten, so buchtechnisch geht es in Thema vegane Kinderernährung. Und du bist da aber auch noch viel, viel vielseitiger unterwegs bei dem Thema.
Ich habe vor, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube vor 5, 6 Jahren bin ich mit dem Deutschen Kinderhilfswerk in Verbindung gekommen. Also das Deutsche Kinderhilfswerk, sagt euch das was? Wunderbar. Ist halt ein Verein, der sich um die Rechte der Kinder halt kümmert. Und in dieser Zusammenarbeit ist es dazu gekommen, dass sie mich zum Schirmer des Ernährungsfonds gemacht haben, weil ich halt sehr viele Projekte mit dem Deutschen Kinderhilfswerk gemacht habe, weil ich auch für mich festgestellt habe, dass die Zukunft unserer, ich glaube, nee, nicht mal unserer Welt, sondern unserer Spezies einfach halt in den Händen der Kinder liegt. Also wir müssen wirklich da anfangen, bei den Kindern was zu verändern, weil bei den alten Säcken passiert sowieso nicht mehr so viel. Ich ziehe mich auch dazu, keine Angst. Da passiert sowieso nicht mehr so viel, sondern wir müssen die Kinder versuchen zu überzeugen, halt eben eine gesunde, eine bewusste Ernährungsweise oder generell eine Konsumweise zu haben. Und im Zuge dessen habe ich viele Aktionen mit Kindern gemacht und habe festgestellt, dass es mir extrem viel Spaß macht. Also wirklich extrem viel Spaß macht, mit Kindern zu arbeiten, Kinder zu motivieren. Ja, einfach dieses Thema den Kindern zu zeigen, wie man halt bewusst konsumiert. Und das ist halt sehr, sehr interessant für mich und dadurch hat sich halt sehr viel entwickelt, auch im Bereich der Jugendarbeit, also dass wir zum Beispiel halt im Studierendenwerk sehr viel gemacht haben. Also du hast gerade angesprochen, das Studierendenwerk Heidelberg zum Beispiel, da bin ich das vierte Mal in Folge gewesen und habe dort halt die Möglichkeit, die Köche zu schulen. Weil für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich halt in diesem Bereich, also einerseits die Kinder, andererseits halt die Profis, also die Köche, dass wir da wirklich ein bisschen Dampf reinbekommen, dass sie wissen auch, wie sie Sachen umsetzen können. Weil oftmals ist es so, sie würden gerne, haben aber absolut keine Ahnung davon, wie sie das machen können. Und da sind halt einige Projekte, die jetzt in Zukunft kommen. Es waren einige Projekte, die in der Vergangenheit gewesen sind. Und ein ganz aktuelles Projekt ist mein neues Kochbuch. Das heißt Breifrei, das Veggie-Kochbuch. Das ist sozusagen aus einer Reihe entstanden. Es gibt also sozusagen, ich bin ein Co-Autor. Bin mit zwei Autoren zusammen, habe ich dieses Buch geschrieben und da geht es halt darum, dass wir nach der Abstillzeit sozusagen die Babys halt eben keine Breinahrung geben müssen, sondern dass wir halt dort schon festes Essen geben können, um den Kindern sozusagen halt eben dieses Gefühl wiederzugeben, halt eben was in die Hand zu nehmen, es zu kosten, es zu essen, es zu schmecken und eben nicht dieses halt ständig pürierte, ständig halt hochverarbeitete Produkt zu nehmen.
Okay, und also ich glaube, die Mensa in Heidelberg ist auch irgendwie die ausgezeichnete, ne, die veganfreundlichste Mensa
oder sowas. Wurde jetzt gerade eben wieder, ja. Genau, wurde gerade eben wieder.
Ja.
Ja, ja, also die sind super. Also, aber da muss man auch wieder ein bisschen differenzieren zwischen der Zentralmensa und der Zeughaus.
Okay.
Weil die Zeughaus ist im Zentrum. Und die Zentralmesse ist oben halt und die Zeughaus ist um einiges besser, was das Veggie-Angebot angeht. Aber es liegt auch immer ganz stark an den Köchen, die dort arbeiten. Weil oftmals ist es so, dass die Köche es wollen, aber meistens die Möglichkeit gar nicht haben, das umzusetzen.
Aber jetzt ist die Frage, das wollte ich dich gerade fragen, wenn du mit so Köchen, ich meine Großküche ist ja auch nochmal was anderes wie dann irgendwie individual, aber sind das dann, also das heißt, das sind weniger Vorbehalte im Sinne von, geht dann vegan? Oder ist es so, ich traue mich nur, das auszuprobieren? Also da frage ich mich dann halt so ein kleines bisschen an, was hängt das dann? Also wo ist da dann der Haken?
Dass sie das nicht machen.
Dass sie es nicht machen, ja.
Wie kann man das erklären? Es ist halt die ganz große Problematik. Also wenn ihr zum Beispiel für ein Studierendenwerk kocht, dann gehen wir mal davon aus, dass wir für 500, 600, 700 Leute kochen. Also du kannst halt nicht einfach in den Supermarkt gehen, in den Supermarkt dir irgendeinen Käse oder welche Fleischalternativen holen, sondern du musst halt gucken, wo bekommst du die her. Dann hast du die Problematik bei den Studierendenwerken, dass sie halt öffentliche Institute sind. Das bedeutet, sie müssen sich immer irgendwelche Kostenvoranschläge holen lassen. Also es gibt ganz viele Fallstricke, die sie erstmal erklimmen müssen. Mhm. Das bedeutet, der Einkauf muss fit sein, die Köche müssen fit sein und dann ist natürlich auch die Thematik, die Qualität muss gut sein. Ich habe viele Studierendenwerke schon erlebt, wo die gesagt haben, ja, wir haben vegan schon gemacht. Dann habe ich, was heißt denn schon gemacht? Ja, es ist nicht angekommen. Dann habe ich gefragt, was habt ihr denn gemacht? Dann habe ich festgestellt, dass sie eigentlich das gemacht hat, was halt die meisten Menschen machen, einfach nur weggelassen. Sie haben nicht nach Alternativen geguckt, die haben nicht geschaut, wie können wir das interessanter, attraktiver machen, sondern sie haben einfach nur das weggelassen, was halt nicht vegan war, aber haben keine Alternativen dafür gesucht. Und das war für mich dann immer so der Punkt, wo ich gemerkt habe, du kannst es ruhig vegan machen, aber es bedeutet nicht, dass der Kunde das dann in dem Moment möchte, sondern du musst halt schon gucken, dass du mit einer ausgefeilten Küche kommst, dass du mit einer Abwechslung kommst, dass du vor allem auch mit einer gesunden Art und Weise kommst. Und da gibt es halt in den Studierendenwerken ganz verschiedene Probleme oder was heißt Probleme, Herausforderungen, sagen wir es mal so. Der erste Punkt ist, dass wenn wir zum Beispiel mal von Preisen ausgehen, das teuerste in der Gastronomie ist das Personal. Kannst du machen, was du möchtest, also Personal ist einfach das teuerste. Bei Studierendenwerken auch und da ist natürlich die Sache, dass dort sehr viel Personal wegrationiert wird. Das wurde in den letzten Jahren sehr viel weggestrichen. Jetzt langsam kriegen sie mit, dass halt mehr frische Kost gefordert wird, weil natürlich die Studierenden die Leistung nicht mehr bringen, wenn sie schlechtes Essen bekommen, schlechte Nahrung bekommen, neben den Calpurnia, den sie ständig trinken. Ja, also müssen sie vernünftiges Essen bekommen. Und das ist natürlich halt die Sache, dass in dem Moment, wenn das Essen nicht gut ist, dann merken die Studierenden das und strafen dann natürlich auch ab, dass sie da nicht hingehen. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn du mit frischen Sachen arbeitest, brauchst du mehr Personal. Du musst mehr kochen. So, und das entwickelt sich gerade wieder. So, aber es ist gerade immer noch am Anfang. So, und dann ist natürlich auch die Überzeugung der Köche ein ganz großes Thema. Die Zeughaus habe ich vor, glaube ich, 5 Jahren das erste Mal geschult. Und in dem Jahr, wo ich sozusagen die Schulung gemacht habe, haben sie das erste Mal ihren Preis bekommen, weil wir einfach dann in die Thematik reingegangen sind und der Biermann, das ist der Chefkoch der Zeughausmensa, der ist einfach jung, dynamisch, fit, der hat einfach Spaß daran. Also er macht selber das sehr gerne, weil er einfach sagt, das ist einfach geil. Du kannst die Leute noch überraschen. Also du kochst einen veganen Gulasch, ja, und die Leute sind baff. So, wenn du jetzt einen Gulasch mit Fleisch kochst, sagen die Leute, ja, ist lecker. Aber mehr kommt dort nicht. Und das ist so das Schöne, dass die merken halt eben, dass sie dadurch halt wirklich viel mehr erreichen können, dass es viel mehr Spaß macht. Und das findest du aber nicht in jeder Mensa. Du findest nicht in jeder Mensa den Koch, der sich einfach davon so begeistern lässt und das dann weiter umsetzt. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, da setzen halt meine Schulungen an. Mhm. Da gehe ich halt rein und motiviere die Köche. Und manchmal denke ich mir echt, ich komme dort rein, bin dem ersten Tag da und komme mir vor wie die Mutti in dem Laden. Jeder kommt zu mir und jammert und ach, das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und du merkst halt wirklich, dass eben in mehreren Läden wirklich von der Geschäftsführung oder generell von der Personalführung da einfach schon so ein bisschen der Fisch am Kopf anfängt zu stinken, weil die Leute gerne würden wollen, aber durch irgendwelche Sachen immer wieder gehemmt werden. Und das ist dann eben auch für mich halt immer ganz wichtig, die Themen aufzuzeigen, mit den Verantwortlichen, mit der Geschäftsführung, mit der Küchenleitung und so weiter auch darüber zu reden, wie sie das viel besser umsetzen können. Und ich denke, da ist auch ein bisschen meine Stärke drin, da irgendwie was zu verändern und zu begeistern.
Cool. Das heißt, das ist ja dann wirklich schon mehr so ein Coaching als jetzt in Anführungszeichen nur Kochen. Das heißt, du leistest ja da noch viel mehr. Hattest du auch schon mal den Fall, dass du irgendwo hinkamst, wo dann jemand sich, also wo jemand nicht wollte, der dann begeistert war im Nachhinein? Oder?
Das ist eigentlich immer so. Also okay. Muss ich ehrlich sagen, von der, es wird ja aufgedrückt. Es ist immer so von der Mentalität.
Ja, du arbeitest ja auch mit Menschen. Ich meine,
ja, da kommt genau, der, das kann der ich
Chef,
sehr gut.
Weiß nicht, ich kann mir das gut vorstellen. Ist jetzt der Chef war vielleicht, hat Diät gemacht, sonst was, ist jetzt vegan, ist total begeistert, geht jetzt zu seinem Koch in die Mensa oder auch in der Firma und sagt, hier, wir müssen jetzt vegan. Und dann
noch
ist er wieder ein Mensch.
Noch schlimmer. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr so ein bisschen mal hinter die Kulissen geschaut habt, aber auf jeden Fall bei Studierendenwerken sieht es so aus, also gerade Studierendenwerken sind ja immer up-to-date, sind ja immer modern, dass heute mexikanisch, morgen japanisch, dann kommt asiatisch, dann kommt indisch, dann kommt immer vegan. Dann kommt High Carb, kommt Low Carb. Also Studierendenwerke sind immer am Trend. Das bedeutet, die Köche kriegen von oben immer nur gesagt, okay, jetzt müsst ihr das machen, jetzt müsst ihr das machen, müsst ihr das machen. Und das ist halt so die Mentalität, die ich immer wieder erfahre, dass die Köche irgendwie, wenn sie nach 30, 40 Jahren in den Studierendenwerken oder gestern in der Gemeinschaftsverpflegung sind, dass sie irgendwann sagen, ey, wir können nicht mehr. Geh doch mal runter in den Keller. Wir haben alles da. Wir haben die Paella-Pfanne da, wir haben den Wok da, wir haben den Smoker da, wir haben alles da an Equipment. Und jedes Mal wird etwas gemacht für ein, zwei Wochen oder ein, zwei Monate, und dann wird das wieder eingestampft. Und dementsprechend ist so ein bisschen die Mentalität auch, dass die jetzt sagen so, boah, und jetzt kommen die auch noch mit vegan. Das bedeutet, die Vorurteile, die Vorbehalte für das vegane Thema sind sehr hoch. So, das Schöne ist aber, dadurch, dass ich jetzt in über 50 Unternehmen war, geht es mir am Arsch vorbei, weil ich einfach in dem Moment sage, Jungs, ich kenne eure Befürchtungen, ich kenne eure Ängste, ich kenne eure Situation, lasst uns erstmal daran arbeiten und danach können wir schauen, wie wir das Ganze umsetzen. Und meine Art und Weise ist ja eben nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern einfach zu sagen, passt mal auf, wir haben eben für das, was ihr normalerweise nutzt, eine Alternative. Ich zeige euch, wie die Alternative umgesetzt werden kann. Ihr braucht keine neuen Geräte, ihr braucht keine neuen Verfahren, sondern ihr nehmt einfach halt eben Alternativen, ersetzt sie, dann muss man das natürlich anpassen, das geht natürlich nicht eins zu eins immer umzusetzen und in dem Moment sehen sie halt, okay, es ist ja wirklich einfach. So, und das ist sozusagen der Aspekt, den ich den Köchen rüberbringe, dass vegane Küche eben nicht bedeutet, wir müssen alles neu machen, wir müssen alles besonders machen, sondern wir müssen erstmal eine Basis aufbauen und die Basis ist sehr einfach aufzubauen und danach kann man gucken, was die Manpower hergibt, dass man dann weitergeht.
Und wie muss man sich vorstellen, machst du das dann gehst du einmal eine Woche dahin oder sind das dann mehrere Etappen?
Also eigentlich reichen zwei Tage bei mir.
Okay, also das ist dann so volles Programm und dann sind die...
Noch nicht mal.
Okay.
Also der erste Tag ist eigentlich nach der Arbeitszeit. Das bedeutet, ich nehme mir das komplette Team. Also von der Servicekraft bis zum Chefkoch, bis zum Sous-Chef, also alle Köche mit rein. Und dann geht es erstmal in die Theorie. Da geht es erstmal darum, den Köchen und den Servicekräften zu erklären, um was es überhaupt geht, was bedeutet Veganismus. Also, dass es keine Religion ist, dass es in dem Moment nicht irgendwelche Spinner sind, sondern dass es halt wirklich um eine Lebenseinstellung geht, dass es auch gesundheitliche Folgen haben kann, wenn irgendwas Unveganes im Essen drin ist. Und da sind dann zum Beispiel so eine spannende Sachen wie in einer Uni war das so gewesen, habe ich gesagt so, ja und wie sieht das aus bei eurem Buttergemüse? Ist euer Buttergemüse vegan? Dann meinte die Servicekraft, ja klar, ist ja vegan, ist ja nichts drin. Dann sehe ich hinten schon den Chefkoch wieder so. Und dann meinte ich so, was ist denn los? Dann meinte ich so, naja, wenn wir mal mit richtiger Butter arbeiten und wir haben noch was übrig, schmeißen wir es halt natürlich ins Buttergemüse. Dann habe ich gesagt, so, okay, und kommunizierst du das an den Service? Dann meinte er, naja, nee, ich glaube nicht so, wie wir es sollten. Und ich sagte, genau das ist das Problem. Und so versuche ich halt eben auf die Themen einzugehen, zu gucken, wo sind die Fallstricke, was könnt ihr verbessern, wie könnt ihr das sozusagen besser kommunizieren. Und das ist so ein Prozess, den ich erarbeite. Und das ist am ersten Tag die Theorie. Dann zeige ich halt, welche Rohstoffe es gibt, was für Möglichkeiten es gibt, was für Verfahren es gibt. Und ich mache das sehr gerne immer in-house. Das bedeutet, ich bin gerne in dem Unternehmen drin, weil natürlich jedes Unternehmen unterschiedliche Geräte hat. Und ich habe mit fast allen Geräten schon gearbeitet. Und deswegen kann ich reingehen und kann zeigen, wie können Sie die Produkte mit welchen Geräten am besten verarbeiten, wie können Sie es am geschicktesten einarbeiten. Und das ist für mich halt ganz, ganz wichtig. Und nach dem ersten Tag Theorie, muss ich dir ehrlich sagen, sind die Leute total happy und kommen dann an und sagen so, boah, jetzt haben wir Bock, mit dir morgen in die Küche zu gehen. Und am nächsten Tag gehe ich mit den Jungs in die Küche und dann machen wir meist immer einen Aktionstag. Das bedeutet, wir kochen für die Kunden, aber in einem Aktionstag. Und den Aktionstag, den benennen wir nie veganer Aktionstag. Nie, nie, nie. Also das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, ich versuche das Thema oder das Wort vegan immer außen vor zu halten, sondern versuche es immer so ein bisschen zu tarnen unter dem Thema entweder Nachhaltigkeit oder Gesundheit oder irgendwelche anderen Themen. Aber ich versuche das Wort vegan so gut wie nie zu verwenden, weil das einfach sehr viele Hemmungen aufbaut. Ja, es sind immer noch viele Menschen, die sagen halt eben, ja, vegan, nee, ich will kein vegan haben. So, wenn sie es essen, sind sie begeistert, aber davor erstmal totale Hemmungen davor haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, gerade wenn man mit Kunden arbeitet, die sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben, da eben nicht mit dem Wort vegan zu hausieren. Wir haben es in Darmstadt, haben wir es probiert. An der Uni Darmstadt haben wir die Salattheke, das war so lustig, wir hatten eine komplette vegane Woche gemacht und die Salattheke, die haben wir sozusagen beschriftet, dort wo vegane Salate drin sind. Ja, also es war nicht komplett vegan, sondern wir haben halt zu 80% vegan, der Rest war halt eben mit tierischen Bestandteilen, aber wir haben an der Salattheke nichts verändert. Das Einzige, was wir gemacht haben, die Salate, die schon immer vegan waren, haben wir vegan
gezeigt. Das ist das, wie wir es heute Morgen hatten mit den Mannerkeksen, ja?
Ein Drittel weniger Umsatz an der Salattheke, bloß weil das vegan dran stand. Und das zeigt einfach in dem Moment, ich habe dann an der Bar gestanden und dann meinte sie, boah, jetzt machen die auch noch die Salate vegan. Da gucke ich den Typen an und meinte, du Hohlkopf, die sind schon immer vegan. Da guckte mich bloß an, so. Also es ist so, die Dummheit der Menschen in dem Sinne ist wirklich unergründlich.
Ja, aber da hatte ich es mit dem Bär heute Mittag auch schon davon gehabt. Ne? Also da hatten wir das Beispiel mit den Mannerkeksen, die schon immer vegan sind. Dann haben die sich das WebuV drauf gemacht, dann ist da brutal der Umsatz eingebrochen.
Warum machen sie auch das WebuV drauf? Und wie doof ist das?
Ja, und dann haben sie jetzt in der neuesten Auflage, ist jetzt das WebuV drauf, in Klammern unten drunter steht, bei unveränderter Rezeptur. Und seitdem geht es wieder nach oben. Also das ist, jetzt erzählst du das aus einer ganz anderen Schiene und... Ich meine, so lustig sich das anhört, aber irgendwie ist es ja genauso. Jetzt stelle ich mir nur vor, wenn du sagst, du wagst dich quasi in die vegane Kinderernährung und wir haben jetzt keine Mensa, sondern dann vielleicht irgendwann mal eine Kita oder eine Schule, wo du es dann ja nicht nur mit einem Chef, einem Direktor und einem Koch zu tun hast, sondern dann noch mit irgendeinem Elternvorstand, Eltern. Wie ist da dann so deine Herangehensweise?
Also da muss ich dir ehrlich sagen, ich war noch in keiner Schule gewesen.
Okay.
Also ich war schon mal in der Schule, aber das war ein Gymnasium gewesen. Das waren wir zum Beispiel, haben mit der Sami von dem Lupinenreis, waren wir vor 2 Wochen an dem Vorzeigegymnasium in Bad Friedrichshall. Wir haben eine vegane Woche gemacht. Das bedeutet das war am 3. Oktober, also am Tag der offenen Tür von Deutschland, ja, haben wir Tag der offenen Tür in dem Gymnasium gemacht. Und das war der Hammer gewesen. Also eine Top-Resonanz von den Leuten. Und da geht das.
Okay.
Wenn man jetzt in die Kinderernährung reingeht, da habe ich das zum Beispiel eben halt durch das Deutsche Kinderhilfswerk, habe ich sehr oft erfahren, dass da schon gewisse Vorurteile da sind. Aber ich muss dir ehrlich sagen, in dem Moment, wo ich den Leuten sage, wisst ihr was, ich bin so lange vegan, ich habe keine Mangelerscheinung, mir geht's super, ich kann auch genug andere Kinder zeigen, ist das Thema nicht durch. Also ich versuche mich diplomatisch nicht in den Bereich reinzugeben, dass ich als Arzt fungiere.
Mhm.
Ja, das kann zum Beispiel Nico Rittenau kann das machen, der kann das auch sehr gut erklären. Ich bin kein Arzt, ich kann mich dazu äußern, aber das hat für mich keine Gewichtung, weil ich es nicht bin. Also ich kann es nicht plausibel rüberbringen. Und dementsprechend ist es für mich ganz wichtig, eben mich selber zu zeigen und zu sagen, Vergangenheit eben, ich habe auch keine Mangelerscheinung. Ich bin auch mitten in der Pubertät Vegetarier-Veganer geworden, also gab es gar keine Probleme. Und dann haben wir auch das Glück, dass der Dr. Markus Keller ja am Februar diesen Jahres halt ein Buch rausgebracht hat, wo es genau um dieses Thema geht. Ein wissenschaftlich fundiertes Buch, wo ganz klar bewiesen wird, dass halt eben als Schwangere, als Kleinkind, also als Baby und als Kleinkind hat eben eine vegane Ernährung ohne Probleme machbar ist, wenn sie dann in dem Moment gut koordiniert ist, also gut organisiert ist.
Ich habe selbst keine Kinder, aber was ich immer, ich meine, du gehst ja auch immer noch deutlich weiter, das weiß ich von dir. Was ich mich dann immer frage ist, glauben die Menschen dann ernsthaft, dass, ich sag mal, eine Milchschnitte oder der Monte-Joghurt oder sonst was oder Cola oder Red Bull oder so, das ist ja nun wirklich auch keine Alternative. Also ich sag mal, das eine Thema ist ja mal vegan, ökologisch, ethisch, gesundheitlich. Aber wenn man dann vom Vegan weggeht und dann kommt ja gleich immer so das andere Extrem. Also es gab jetzt ja diesen Haribo-Check gerade diese Woche irgendwie, wo die den Kindern dann irgendwie Würfelzucker hingelegt haben, Gummibärchen. Und die Würfelzuckermenge war exakt die Menge Zucker, wie es ein Gummibärchen ist. Ist das vorgelebt? Ist das antrainiert? Ist das Gewohnheit? Ist das doch die Macht der Werbung?
Ich denke mal, alles in allem. Also wenn ich mir jetzt mal das angucke, also warum würde ich meinen Hund vegan ernähren, warum würde ich meine Kinder vegan ernähren? Weil ich es selber mache und für mich als richtiger sehe. Wenn ich jetzt natürlich jetzt mich in die Mentalität eines Allesersters hereinversetze, der das ja auch macht, einerseits weil es ihm schmeckt, weil er von sich aus sagt, das ist, ich bin gesund, vielleicht sind es nicht die meisten, aber ein paar sagen auch, die sind gesund. Und die machen es einfach aus der Gewohnheit. Und das ist das Gleiche, wie wenn Leute mir verschreiben wollen, dass ich zum Beispiel meinen Hund nicht vegan ernähren soll. Da sage ich so, lass mich doch meinen Hund ernähren, wie ich das möchte. Das Gleiche eben auch dann in dem Moment bei der Kinderernährung von Allesfressern. Dass sie in dem Moment sagen, was mir gut tut, und sie gehen ja wirklich davon aus, dass es ihnen gut tut. Ja, also die hinterfragen das Ganze ja nicht. Warum soll das meinen Kindern nicht gut tun? Und ich habe das ja selber gemacht. Und das ist auch sehr oft so, dass ich eben in dem Moment höre, ja, meine Oma, die ist auch 90 geworden, hat Fleisch gegessen. Wenn ich sage, ja, okay, aber jetzt lass uns mal bitte den Lebensalltag deiner Oma mal durchleuchten, die nicht jeden Weg mit dem Auto gefahren ist, die auch Zeiten durch hatte, wo sie nicht übermäßigen Konsum von Nahrungsmitteln hatte, die vielleicht einmal am Wochenende oder zweimal am Wochenende Fleisch gegessen hat,
ja,
ansonsten nicht.
Das ist genau der Punkt. Ja.
Dann natürlich auch das Obst und Gemüse aus dem Garten, was nicht extrem verändert war, ja, wie heutzutage, die viel gelaufen ist, die körperlich schwere Arbeit hatte. Also was möchtest du mir erzählen? Du kannst dich doch jetzt nicht mit deiner Großmutter vergleichen. Und das ist das Interessante, dass man über das Gespräch, über eben durch dieses Reflektieren der Menschen, die Menschen ganz oft halt eben so in dieses Schlingern bekommt. Sie hinterfragen sich dann auf einmal selbst, was sie früher nie gemacht haben und kriegen mit, ja stimmt, ist ja richtig. Und da hört man ganz oft dann eben diese typischen Bildargumente. Also ich sage jetzt mal Bildargumente, also auch jede Stuttgarter Zeitung hat diesen Blödsinn schon gebracht, ja. Aber für mich sind das einfach ganz alle Bildargumente, weil das Schöne ist, darauf spricht jeder an. Ja, wenn ich sage, es sind Bildargumente, ich lese keine Bild. Und dann sage ich immer so, okay, wer liest denn dann die Bild? Sie haben da Millionenauflagen. Ja. Und da hörst du ganz oft immer wieder bei den Menschen die gleichen Argumente, die einfach komplett fehl sind. Und das ist Medien, das ist Gewohnheit, das ist dieses nicht verändern wollen, weil das ist natürlich klar, die Menschen leben, die haben sich sozusagen so ihren kleinen Schneckenpanzer eingerichtet. Es ist gemütlich, es ist bequem, sie werden von der Gesellschaft, von den Freunden, von der Familie, das wird akzeptiert, ja, die können halt sozusagen in dieser Masse mitschwimmen. In dem Moment, wo sie sagen, wir möchten uns verändern, wir möchten etwas neu machen, wir möchten etwas anders machen, ja, dann kommt auf einmal der Druck von der Gesellschaft und von den Bekannten. Und oft genug ist das so, dass ich Männer habe, die sagen, ach Blödsinn, ich lasse mir doch nichts vorschreiben. Und dann sage ich denen, okay, jetzt mach bitte mal eins, beim nächsten Grillabend nimmst du mal einen Gemüsespieß mit, ja, und sagst deinen Kumpels, dass du ab jetzt Vegetarier bist. Ich bin gespannt, wie du damit klarkommst, dass du den kompletten Abend von deinen Kumpels aufgezogen wirst.
Das ist eine gute Idee eigentlich, ja. Also,
das sollte jeder mal machen.
Stimmt, schlüpf mal in die Schuhe, ja. Also gib dich mal als Vegetarier, Veganer aus und hör dir mal an, was deine Kumpels dann sagen, ja.
Und das schaffen die wenigsten. Die wenigsten schaffen es dann, Rückgrat zu beweisen und zu sagen, hallo, es ist meine Lebensweise, es ist meine Einstellung, lass mich doch bitte so leben, wie du möchtest.
Und, aber meinst du, das kommt noch daher so dieses typische Thema, wir hatten es vorhin in der Fitnessgruppe schon so ein bisschen, so ich bin Mann, ich brauche mein Fleisch oder sind das Urinstinkte oder...
Also, entschuldige mal, welche Urinstinkte? Es gibt, also wir haben nichts mehr an Urinstinkten. Also wenn wir von Urinstinkten reden würden, dann würden wir von Urinstinkten reden. Das bedeutet, nehmen wir mal für mich so den krassesten Urinstinkt. Nimm ein Kind, was noch nicht groß beeinflusst ist, leg ein kleines Kaninchen hin, kann auch ein Babykaninchen sein, was hilflos ist, ja, und ein Apfel. Das Kind würde sofort den Apfel essen und würde das Babykaninchen streicheln. Ja. Das Gleiche ist halt mit dem Instinkt auf unserer Zunge zum Beispiel. Wenn wir Fell auf unserer Zunge haben, also Haare auf unserer Zunge haben, dann haben wir einen Würgereflex. Wir könnten in dem Moment könnten wir das nicht runterbekommen. Ja? Jetzt muss ich ehrlich sagen, wie viele Tiere kennst du, die kein Fell haben? Nackmulch oder sowas. Aber ja. Ich weiß nicht, ob wir Nackmulch essen würden wollen. Aber alle anderen Tiere haben Fell. Und in dem Moment würde unser Instinkt, unser Urinstinkt von vornherein sagen, so, also ausspucken. Und das sind eigentlich Urinstinkte. Das Fleischessen, also das Fleischessen, was mit Männlichkeit zu tun hat, ist eine reine Medienscheiße. Ja, also das sehen wir ja immer mehr. Also da ja unser guter Jan Spielhagen mit seiner Beef, ja. Also derjenige, der Jan Spielhagen noch nicht kennt, ich habe ihn 2011 mal kennengelernt. Das war zum Beispiel ein sehr geiles Format, das hieß Login. Und das war ein Streitgespräch, ein Live-Streitgespräch mit Jan Spielhagen. Da war noch Kool Savas an meiner Seite, der als vegetarischer Rapper dann sozusagen aufgetreten ist. Dann hatten sie noch irgendeinen so ganz, ganz, ganz dummen, stupiden Bauernvertreter gehabt. Und Jan Spielhagen als Vertreter des Fleisches. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ein Jan Spielhagen irgendwann keine Argumente mehr für Fleisch essen hat, zeigt das einfach auch den Irrsinn seines eigenen Magazins. Aber in dem Magazin geht es einfach darum, die Fleischlobby einfach weiter zu transportieren. Also Fleisch als etwas darzustellen, was es ja gar nicht ist. Weil wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass Fleisch eine Qualität hat heutzutage. Ja, wir können vielleicht von 0,5% Qualitätsfleisch ausgehen, der Rest ist Massentierhaltung. Also weiß ich nicht, warum wir dann in dem Moment mit Fleisch als Luxusartikel, Fleisch als Lebenskraft reden, weil das ist totaler Blödsinn. Das hat absolut nichts mehr damit zu tun und für uns Menschen ja sowieso nicht. Also es ist für den Hund, für den Wolf, für fleischfressende Tiere klar eine Lebenskraft, aber für uns Menschen macht es einfach nur auf Dauer krank.
Wenn du jetzt es kommt ja immer zum Sommerloch, kommen ja dann auch Spiegel und die ganzen aus den Löchern. Hast du zufällig im Spiegel dieses Jahr das Sommerloch-Thema gelesen?
Nein.
Mit dem Vegan und die ganzen Argumente. Das Spannende ist, das waren, glaube ich, 10 Seiten. Und lustigerweise hattest du relativ parallel auf deiner Facebook-Seite so ein geiles Bild, wo so ein Skelett sitzt und sagt, also auf Englisch, ich warte immer noch auf ein sinnvolles Argument gegen Vegan.
Ja.
Und dann kam irgendwie der Spiegel, von dem jeder ja dann doch denkt, also hochtrabender Journalismus. Aber wir es waren irgendwie 10, 12 Seiten und am Ende war es immer nur noch Geschwurbel. Also hast du denn jetzt in deiner Laufbahn, deiner Karriere jemals überhaupt ein sinnvolles Argument für diesen Konsum, den wir auch Tieren und so weiter? Also ich habe bis heute noch nicht diese ganzen Bullshit-Dinger mal außen vor. Aber was denkst du,
warum ich mit Friedmann darüber sprechen möchte.
Meinst du, woher soll der ein Argument
Das ist der
geben?
Punkt, das ist der Punkt. Ich würde gerne mit ihm darüber sprechen und ich weiß nicht, ob er etwas findet, weil wenn ein Reporter etwas findet, dann der, weil der ist halt wirklich so ehrgeizig und das Schönste ist, wenn ich Interviews habe, dann mache ich immer eins, ich bin immer so ganz gemein zu den Reportern, ich sage dann immer, und bitte stellt mir bitte eine Frage, die ich nicht schon 1000 Mal gehört habe. Das ist so schön. Das ist so eine schöne Verunsicherung dieser Reporter, weil es gibt immer nur die gleichen Fragen. Nein, also ich habe wirklich noch nie ein Argument für Fleischessen gefunden. Noch nie. Das Einzige, was ist, was halt eben, wo ich sage, ja, ich verstehe euch, ist das Thema Geschmack. Dass es schmecken kann, ja. Aber es ist für mich, dadurch, dass ich ja auch das Thema Geschmack immer wieder fokussiere und sage, dass der Fleischgeschmack ja nichts mit dem Fleisch zu tun hat, sondern mit der Zubereitung und der Gewürzung, ist das Argument ja auch hinfällig. Aber das ist das Einzige, wo ich sage, okay, da kann ich dich verstehen. Aber alles andere, was dann immer gesagt wird, ist für mich einfach totaler Irrsinn. Das sind wirklich halt diese Argumente, die gebracht werden, um ungefähr ein gutes Gewissen zu haben, wie... Ja, ich esse ja kaum Fleisch und wenn, dann esse ich ja halt nur Biofleisch. Okay, du gehst auch nicht in die Currywurstbude. Ja, doch ab und zu mal. Du holst ja nie einen Döner. Ja, doch ab und zu mal. Gehst du in ein Restaurant? Ja. Und ist es ein Bio-Restaurant? Ja, nee, nicht immer. Okay, aber gehst du in die Mensa? Ja. Und da ist auch Nee. Und ich sage, okay, wann isst du denn Biofleisch? Naja, ich hole mir dann so einmal im Monat mal Biofleisch beim Metzger. Dann
ich
so,
okay. Also ich finde, das noch perverser ist, wenn die Leute dann sagen, dann gönne ich mir das mal. Das ist dann sowas.
Aber da muss ich dir ehrlich sagen, ich bin ja ein Freund von mehreren Schritten. Also ja. Ich gebe ja jedem Menschen auch die Möglichkeit, auch 20, 200 oder 2000 Schritte zu machen, solange er vorwärts geht. Ja. Und der erste Step für mich ist natürlich erstmal ein Bewusstsein zu entwickeln. Und das ist für viele Menschen, es ist ganz spannend. Also ich versuche das immer so ein bisschen zu vergleichen, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann unser Gehirn hat eine ganz tolle Fähigkeit. Es filtert extrem. Also wir haben, glaube ich, pro Minute 1200 Einflüsse, die wir wahrnehmen. Und von diesen 1200 Einflüssen werden nur 7 wirklich realisiert und verarbeitet. Und warum ich das sage, ist für mich immer ganz spannend, wenn ich mit Menschen über das Thema vegan rede und ich die 2 Wochen später wieder treffe und die mir sagen, boah, krass, ist ja überall steht ja vegan. Und dann gucke ich die bloß total entsetzt an und sag so, ja, aber schon seit 5 Jahren. Also wie seid ihr durch die Welt gegangen? Und dann realisiert man immer wieder, dass wir einen enormen Filter haben. Mhm. Und dass das Schöne ist, dass an unserer Arbeit, die wir haben, wir setzen Impulse. Das bedeutet, ich setze Impulse mit meiner Arbeit, ich rede mit den Menschen über das Thema vegan. Und selbst wenn dieserjenige, und ich war letztens vor knapp 2 Monaten, hatte ich in Wuppertal einen ziemlich geilen Event, ich durfte vor 250 Wirtschaftsbossen aus Wuppertal und Umgebung durfte ich über Kreativität und vegane Lebensweise reden. Und die Resonanz darauf war so hammergeil gewesen, weil so viele Leute im Nachhinein kamen, die gesagt haben, boah, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Und ich wusste in dem Moment, dass bei denen bestimmte Trigger gesetzt wurden, dass sie jetzt offener durch die Welt gehen, dass sie jetzt zum Beispiel, wenn sie auf das Wort vegan stoßen, mal nachgucken. Eben nicht dieses, mein Filter ist gar nicht drauf eingestellt, sondern er überliest es, sondern, boah, guck mal, da steht jetzt vegan. Worum geht es denn da? Und egal, ob es positiv oder negativ ist, die Leute beschäftigen sich damit. Und dann geht es halt Step by Step. Dann denken sie drüber nach, okay, Massentierhaltung, ja, das ist so nicht meins. Dann fangen sie an, halt eben dann, wie du schon sagst, mal, sie gönnen sich mal gutes Fleisch. Und das fand ich sehr schön beim, ich springe immer so ein bisschen hin und her, weil ich einfach sehr viel erlebe. Und das ist bei diesem Event jetzt, bei diesem Streitgespräch, was ich jetzt letzte Woche hatte in Berlin, da war ein Sternekoch dabei gewesen. Und der meinte zu allen, er selber war Fleischesser, und er meinte zu allen Fleischessern, jeder, der von euch jetzt gerade eben gesagt hat, dass er bewusst Fleisch isst, sollte kein Fleisch mehr essen. Und dann guckten sie ihn alle entsetzt an und dann meinte er so, ja, was denkt ihr denn? Denkt ihr denn, wenn ihr zu eurem Metzger um die Ecke geht, dass ihr vernünftiges Fleisch bekommt? Denkt ihr denn, wenn ihr Biofleisch kauft, dass ihr vernünftiges Fleisch kauft? Es ist doch totaler Blödsinn ist das. Wenn ihr bewusstes Fleisch oder das Fleisch bewusst kaufen wollt, dann müsstet ihr zu einem direkten Erzeuger gehen, der sozusagen die Rinder noch auf seiner Weide hat, wo ihr wisst ganz genau, dass die Rinder bei ihm aufgewachsen sind, dass die Rinder halt eben dort auf der Weide die ganze Zeit eben auch das Thema zum Beispiel Kräuter und so weiter gegessen haben, also dieses Gras mit Kräutern, also Wildkräuter und so weiter. Und dann könnt ihr davon reden, dass ihr bewusstes Fleisch gegessen habt. Und dann guckt ihr so in die Runde. Das Problem ist nur, wenn ganz Berlin die Fleischesser bewusst dieses Fleisch essen würden, hätten wir in ganz Deutschland kein Fleisch mehr dieser Art und Weise. Und dann meinte er ganz klar hart, ihr könnt nicht davon reden, dass ihr bewusst Fleisch esst. Und das fand ich sehr spannend, dass dann wirklich jemand, der selber Fleisch isst, den Menschen dann überhaupt erstmal so die Augen aufmacht. Und das ist das Spannende. Deswegen sage ich immer, wir müssen verschiedene Schritte gehen. Ja. Also wir müssen wirklich erstmal das Bewusstsein entwickeln dafür, was wir konsumieren. Und wir reden hier immer die ganze Zeit von Fleisch. Es geht doch nicht nur um Fleisch, es geht auch um Leder, es geht um Seide, es geht um Wolle, es geht generell um den Konsum. Also ich war, vor 2 Monaten war ich in Finisterre gewesen und da habe ich Menschen getroffen, die 6, 7, 8 Wochen mit 6 Kilo auf dem Rücken durch die Welt getingelt sind und glücklich waren. Dann bin ich nach Mannheim wiedergekommen und ich hätte kotzen können. Die Menschen, die mit ihren Prada-Taschen rumlaufen, die sich irgendwie durch Äußerlichkeiten irgendwie profilieren und was darstellen wollen. Und das ist, diese Gesellschaft ist aus meiner Sicht, nicht alle natürlich, aber die große Gesellschaft ist einfach krank, weil wir uns nur noch über den Konsum irgendwie profilieren. Wir müssen immer nur das Beste, das Tollste, das keine Ahnung was haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass ich seit dem Zeitpunkt nichts mehr gekauft habe. Also nur noch Nahrungsmittel. Und das ist so für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, da ist es mir auch bewusst geworden, dass es eben nicht nur mit dem Fleisch zusammenhängt, nicht nur mit den tierischen Produkten zusammenhängt, sondern generell unser Konsum dieser heutigen Gesellschaft sehr viel Leid verursacht. Und wir eben genau in dem Moment drüber nachdenken sollten, was wir kaufen, wie viel wir davon kaufen.
Also das ist tatsächlich bei mir auch so gewesen. Also ich wurde ja irgendwie über eine ganz andere Schiene vegan. Ich habe vorhin gerade just for fun zu jemand gesagt, wenn ich jetzt einen Zeitsprung machen würde und würde mein Ich von vor 5 Jahren, würde mich jetzt, würde hier stehen, würde mich reden hören, der würde eher zu mir sagen, du hast immer alle Latten am Zaun. Ja? Aber das ist ja das Schöne, wir können uns ja tatsächlich weiterentwickeln. Lass uns nur noch mal zusammenfassen. Ich sag mal so, für Leute, die sich jetzt interessieren, einsteigen wollen, das heißt, du würdest den Leuten grundsätzlich erstmal den Tipp geben, also befasst euch mal mit eurer Nahrung, was esst ihr überhaupt, schafft mal Bewusstsein, was konsumiert ihr, warum konsumiert ihr sowas?
Also heutzutage ist es ja gar kein Problem mehr. Es gibt ja zum Beispiel ein schönes Video, was ich immer ganz gerne halt eben sage, es ist Earthlings, ja, dass man überhaupt erstmal sich bewusst wird, ja, was wir Menschen der Tierwelt und der Mitwelt einfach antun. Also das ist eben nicht nur, wie wir mit dem Tier umgehen, sondern wie wir eben auch mit der Natur umgehen.
Ja, und mit vor dem Planet umgehen. Ja,
ja, also und vor allen Dingen, was für mich halt eben ganz wichtig ist, wie wir mit den Menschen auch umgehen. Ja. Wie die Menschen in der dritten Welt unter unserem Konsum, also unserer Lebensweise auch leiden. Und das sollte man sich im ersten Step bewusst werden, weil alles andere, und das versuche ich auch immer ganz klar zu differenzieren, das Thema Gesundheit, das Thema Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, muss ich ehrlich sagen, hat bei mir keine Priorität. Ja, es schwingt mit. Aber in allererster Linie, ich bin Tierrechtler und Menschenrechtler und habe immer gesagt gehabt, das ist sozusagen der Motor, der mich antreibt, dass es natürlich gesünder ist, dass es dann nachhaltiger ist.
Ja gut, das ist dann eben eine Win-Win-Situation.
Wunderbarer Nebeneffekt. Ja. Genau. Und das ist sozusagen für mich so der erste Step, erstmal drüber nachdenken, was der Konsum, der eigene Konsum sozusagen in seiner Mitwelt halt eben anrichtet. Und dann, sag ich mal so, läuft alles von ganz alleine. Das Thema Gesundheit bei uns, bei jüngeren Menschen, ist absolut gar kein Thema, weil ich weiß, ich habe keine Veränderung wahrgenommen, weil für mich war das halt kein Thema. Was ich jetzt bei älteren Menschen halt zum Beispiel merke, ist, dass sie extreme Vorteile haben, dass sie agiler sind, dass sie weniger müde sind, dass aber auch natürlich halt das Thema Allergene, also Allergien zurückgehen, bis teilweise wirklich komplett weggehen. Das ist halt schon sehr spannend, dass man dann halt eben gerade Menschen im höheren Alter über das Thema Gesundheit sehr gut triggern kann. Da gar nicht so über die Ethik und Moral, sondern wirklich über das Thema Gesundheit. Ja. Aber ganz wichtig, und das ist immer so mein Steckenpferd, ist, das schaffen wir nur über den Geschmack.
Ja, das also geht über die anders. Motivation quasi, genau.
Das ist auch meine Tierrechtsarbeit. Das ist für mich so der Punkt, ich könnte sehr gut auf der Straße stehen, könnte sehr gut Leute auf der Straße überzeugen, aber für mich ist meine Arbeit, es würde ich am Herd, weil den Menschen einfach zu sagen, Leute, kostet doch mal und dann entscheidet doch einfach mal auf Grundlage des Geschmacks, weil in dem Moment haben wir halt einen Geschmack und über den Geschmack können wir das ganz einfach halt sozusagen steuern. Und das ist halt sehr schön, weil das ist wie in der Grafikersprache, ich bin ja auch studierter Grafiker, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja. Und ich sage, ein geiles Essen sagt mehr als 1000 Worte.
Das kann ich so unterschreiben, ja. Vielen Dank. Ich würde sagen,
gibt es denn Fragen von eurer Seite? Weil wir quasseln hier unentwegt die ganze Zeit. Habt ihr irgendeine Frage? Ah, Vitamin B12, ja, das ist immer so eine wunderbare Thematik. Also das ist immer so, das wird immer gerne, das war auch zum Beispiel halt bei diesem, achso, du hast noch ein Mikro da? Oder was machst du?
Nee.
Achso, du willst
auch versuchen. Ich hab da mal.
Achso, okay.
Produktplacement. Ich finde nur die Reto ruhig weiter. Das Thema wird ja auch gerade in den Medien sehr, sehr groß geredet.
Ja, Vitamin B12 ist eine ganz spannende Geschichte. Also es wird immer wieder gesagt, dass wir Veganer damit ein Problem haben, was eigentlich so gar nicht stimmt. Es gibt eine Problematik, das ist eine gesamtgesellschaftliche Problematik, die sehr viel damit zu tun hat, wie wir unsere Gesellschaft uns ernähren heutzutage. Im ersten Step muss man sagen, es gibt kein Lebewesen, was Vitamin B12 hat. Ja, das bedeutet, Vitamin B12 muss immer zugeführt werden. Das könnten wir Menschen persönlich auch ganz alleine machen. Da müssten wir aber ein bisschen back to the roots, das bedeutet selber anbauen.
Ja, also man muss sagen, das B12 wird gebildet von Pilzen, also
Bakterien.
Von Bakterien und Pilzen,
genau.
Die auf Pflanzen,
genau.
Auf Gräsern, also wie die, meine Oma hat immer früher gesagt, eine gute Kartoffel ist noch der Grund dran,
ja.
So in etwa.
Du, genauso mit einer Karotte. Karotte wird aus dem Boden gezogen, kurz abgeschlagen, wird gegessen. Heutzutage in unserer Gesellschaft ist es so, es wird dreimal geputzt. Am besten sagt noch Mutti, es muss geschält.
Genau.
Du musst noch geschält werden. Ja. Und dann haben wir sozusagen das, was außen drum ist, das, was uns die Natur eigentlich gibt, haben wir nicht mehr. So, das bedeutet, über eine natürliche Quelle, außer über zum Beispiel Chlorella, können wir kein B12 aufnehmen. Also können wir sozusagen keins selber bilden. Deswegen ist es so, dass wir als Veganer, wie aber auch, das dürfen wir nicht vergessen, als Fleischesser Vitamin B12 supplementieren müssen. Weil es wird immer sehr gerne gesagt, dass im Fleisch Vitamin B12 drin ist. Es gibt immer da zwei Ansätze. Einerseits gibt es den Ansatz, dass gar kein B12 drin ist, weil kein Supplement, also keine B12-Supplementierung
also im Tierfutter Tiere, stattfindet. Den Tieren wird das auch zugefüttert, weil genau. Die Tiere in der Massentierhaltung ja auch kein natürliches Gras oder sonst was
die mehr können, essen. Die liegen ja, sind ja sozusagen, kriegen ja ihr Trockenpellets, sie kriegen ihren Mais, was hochverarbeitet ist, oder ihren Sojaschrot, was hochverarbeitet ist, da ist kein Bakterium mehr dran. So, dazu kommt ja eben auch noch, dass die ganzen Medikamente dazugegeben werden und dort wird halt extrem supplementiert oder es wird einfach gar nicht supplementiert, dann haben die Tiere aber auch gar keinen B12-Speicher. Das bedeutet, wenn wir jetzt mal in unsere heutige Gesellschaft gehen, 30% der Deutschen haben eine B12-Problematik, 30%. Jetzt sind wir mal so frech und behaupten mal, ja, was einfach nicht stimmt, dass jeder Vegetarier und jeder Veganer B12-Mangel hat. Dann hätten wir die Thematik, dass immer noch doppelt so viele Fleischesser einen B12-Mangel haben, was sozusagen zeigt, dass es keine Problematik der Veganer ist. Ja. Jetzt ist auch ganz spannend, also in diesem Streitgespräch in Berlin war auch ein Professor gewesen, ja, der dann auch das B12-Thema herausposaunt hat. Und dann habe ich natürlich auch mit ihm ein wunderbares Streitthema angefangen. Und was natürlich zu beachten ist, das ist, dass zum Beispiel wir einen großen Speicher haben. Wir haben einen B12-Speicher von 6 bis 8 Jahren. Das bedeutet, wenn wir einen B12-Speicher aufgebaut haben, dann können wir ohne zusätzliches B12 6 bis 8 Jahre sozusagen leben, ohne einen Mangel zu haben. Jetzt kam natürlich dieser tolle Professor und meinte halt eben, dass ja viele Veganer halt einen Mangel haben. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, wann kam denn dieser Mangel zutage? Und dann meinte er so, ja, nach 2 bis 3 Jahren. Und dann habe ich zu dem Professor gesagt, ah, das ist ja interessant. Wie kann es sein, dass ein Mensch, der gerade mal 2 bis 3 Jahre vegan ist, einen Mangel hat, obwohl er sich davor mit Fleisch ernährt hat? Und das zeigt, dass wir eine generelle Problematik von B12 haben. Jetzt ist natürlich halt die Thematik auch die, dass halt viel Angst erzeugt wird eben dadurch und viele Menschen sofort zu Supplementen greifen. Ich bin nicht so ein Freund von Supplementen, außer es ist wirklich notwendig. Aber um das Ganze zu definieren, ob es notwendig ist oder nicht, müsste man halt wissen, nach was man suchen muss. Weil wenn man jetzt zum Arzt geht und sagt, bitte checke mal meinen Vitamin B12-Speicher, dann schaut er nur nach dem Vitamin B12-Wert, der aber in dem Moment das aktive und das inaktive B12 misst und beides zusammennimmt. Also kann es sein, dass wir einen guten Vitamin B12-Speicher haben, aber einfach nur aus inaktivem B12 besteht, den unser Körper nicht verwenden kann. Also müssen wir einen anderen Wert checken und das ist der Holo-TC-Wert. Das wissen die wenigsten Ärzte, das ist auch immer sehr spannend, wenn man dann mit den Ärzten redet und sagt so, ja, aber Sie müssen den Holo-TC-Wert müssen Sie messen. Was müssen wir messen? So, und dann sage ich dann immer, ja, dann ruf doch bitte mal beim Labor an, sagt bitte dem Labor, welches Röhrchen brauchen wir, um den Holo-TC-Wert zu messen. Dann kriegen Sie meist eine ganz klare Aussage, dann nehmen Sie dir Blut ab mit einem anderen Röhrchen und der Holo-TC-Wert geht ganz klar mit einem Vitamin B12-Mangel einher. Das bedeutet, wenn der Wert aus der Norm ist, musst du supplementieren. So, jetzt ist die Sache, wie supplementiert man? Ich bin kein Freund von ständig eine Pille nehmen. Also ich sage, wäre ich eine Frau, wäre ich sofort schwanger, weil ich das immer wieder vergessen würde. Ist so. Ich bräuchte irgendwas anderes. Was ich damals halt sehr spannend fand, ist die Zahnpasta von Santé, die mit B12 sozusagen supplementiert ist. Und Dr. Markus Keller, für die meisten wird er vielleicht ein Begriff sein, ist einer der renommiertesten Ernährungswissenschaftler im veganen Bereich. Der hat eine Langzeitstudie gemacht und die haben 2 Sachen gecheckt, ob man mit dieser Zahnpasta den B12-Speicher aufbauen kann, was nicht funktioniert hat, aber man kann den B12-Speicher sozusagen halten. Das bedeutet, du gehst zum Arzt, machst beim Arzt erstmal eine B12-Therapie. Das bedeutet, entweder über eine orale Verabreichung oder aber über Spritzen oder irgendwas anderes, baust du erstmal deinen Speicher auf und wenn du dann halt, ich hoffe, ihr putzt 2-mal am Tag die Zähne, jetzt 2-mal am Tag sozusagen die Zähne mit dieser Zahnpasta putzt, könnt ihr den B12-Speicher ohne Probleme halten. Dann ist das Ganze auch gar kein Problem mehr. Und das Schöne aber an der Geschichte ist, was ich auch immer wieder zum Bedenken gebe, wir Veganer machen uns darüber Gedanken. Jetzt redet man mit einem Fleischesser. Also welcher Fleischesser kennt denn den Holo-TC-Wert? Also ich würde gerne mal so eine Studie machen, wo wir einfach mal ganz viele Fleischesser nehmen und mal gucken, ob der richtige Vitamin B12-Wert bei denen wirklich so korrekt ist, wie das gerne mal dargestellt wird. Und ich glaube, wir würden da ziemlich erschrecken, weil da wie oft macht ein Fleischesser Blutwerte?
Das kann ich dir sogar ein bisschen sagen. Ich hatte tatsächlich vor kurzem ein Interview mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Die haben eine Studie, also die haben eine interne Studie gemacht unter Hausärzten und da ist sogar die Zahl, also es es gibt zwei Werte. Es gibt ärztlich gesehen ja so einen kritischen B12-Wert, wo es irgendwie lebensbedrohlich wird, haben die wenigsten. Und es gibt so diesen Wert, der unter dieser Empfehlung liegt. Und da war es tatsächlich so, die waren bei 50%. Und da habe ich dasselbe gesagt wie du. Habe ich gesagt, also Moment mal, 50% heißt grob 40 Millionen. Also die haben auch schon von der Volkskrankheit B12-Mangel gesprochen. Und da habe ich gesagt, na, da kann ich ja froh sein. Bei 1 Million Veganer sind es ja 39 Millionen Allesesser, die das haben. Ja, also wenn wir jetzt mal von ausgehen, also da habe ich das auch gesagt. Und die Amerikaner sind schon am Überlegen, das irgendwie auch wieder im Trinkwasser und manchen Sachen zuzu.
Was interessant ist, schau mal bitte, wo überall Vitamin B12 drin ist.
Genau.
In jeder Müsli-Packung ist Vitamin B12 drin, obwohl die Müslis nicht vegan sind. Und dann frage ich mich immer so, warum supplementieren die dort B12, wenn es gar keine Problematik bei Fleisch oder Milchtrinkern oder Essern gibt? Und das ist halt so eine Sache, also Vitamin B12 ist aus meiner Sicht für uns Veganer ein Thema, aber eben nicht das Thema, wie es gerne von den Medien hervorgebracht wird, weil wir uns damit auseinandersetzen und wir natürlich auch darüber Bescheid wissen, wie wir damit umgehen können. Und das ist auch das Schöne an der veganen Lebensweise, dass die Menschen sich über das Thema Ernährung, Gesundheit wirklich viel intensiver auseinandergesetzt haben als jetzt der Allgemeinbürger. Gibt es sonst noch eine Frage?
Ja, ansonsten, ich weiß ja, du bist jetzt noch ein paar Minuten da.
Ich bin heute noch da und ich bin morgen noch da.
Bist du morgen auch noch da?
Ich bin morgen auch noch da.
Entschuldige, das hatte ich.
Wir können morgen noch gucken, dass wir auch noch was auf der Bühne machen. Du kannst mich irgendwo reinschieben.
Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich weiß nicht, wer morgen noch da ist. Morgen haben wir auch... Ah, jetzt Ex-Frau. Ja. Funktioniert. Tolle Gäste, wir haben morgen den Bär nochmal, mal gucken, vielleicht dich nochmal, wir haben morgen eine spannende Sache zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen und wir haben morgen den Graslutscher da, das ist meine Premiere.
Echt?
Ja, weil der Jan
letztes Jahr da?
Nee, der war letztes Jahr auch da, aber die Konstellation Graslutscher und ich, wir haben morgen unsere Weltpremiere, der Jan und ich, mit unserem Programm quasi, also wir treten zusammen auf.
Also da müsst ihr unbedingt mal hin, der junge Mann ist echt...
Der ist der Hammer. Und achso, den Andreas Kraniotakis, den Schwergewichtsmeister in Mixed Martial Arts, der ist auch Veganer, der ist auch da. Also
macht ihr dann beide was gemeinsam, oder?
Du, das habe ich schon mal versucht, aber da bin ich chancenlos. Ich bin ja so der, also ich versuche ja immer noch dem Patrick Babumi ein bisschen nachzustreben. Ich habe mich ja
in welcher Art und Weise? Bauchumfang oder?
Hüft- und Bauchumfang.
Sehr gut. Ja, dann erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr noch Fragen habt, die ihr jetzt in der Öffentlichkeit nicht fragen wollt, könnt ihr gerne zu mir kommen. Auch ein riesen Applaus bitte an den Erik, der das hier wirklich den ganzen Tag durchzieht und wunderbar macht. Und auch an das Orga-Team. Ich finde das immer wieder geil, hierher zu kommen. Vielen Dank.
Mehr Infos über Erik Hübner auf www.lustaufvegan.de.